Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Wir wollen ja unsere Zuhörer nicht langweilen, aber auch da wiederum ist es so, dass die chemische Verbindung, also im Elementesystem quasi, Periodensystem, ist das egal, woher diese kommen, solange sie aufnehmbar sind. Absorptionsvorgabe ist natürlich da. Es muss eine Verbindung sein, die der Körper erkennt und auch verarbeiten kann.
Ja, herzlich willkommen wieder zum nächsten Greenologen Pet Panel Podcast. Hier ist der Joe Rahn und auf der anderen Seite sitzt der Klaus Wagner. Unser heutiges Thema, mit das wir hier uns beschäftigen wollen, sind die Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Mineralstoffe sowie Vitamine. Alles Nährstoffe oder doch nur Rohstoffe? Was macht denn eine Zutat zu einer wertvollen Ernährung und warum glauben wir, was wir glauben über die aktuelle Hundeernährung? Hallo Klaus.
Hallo Joe, guten Abend.
Ja, wir haben Abend jetzt, als wir das aufzeichnen hier oder während wir das aufzeichnen, wann auch immer es bei euch dann natürlich anhört, werden unterschiedliche Uhrzeiten sein. Klaus, beim letzten Mal hatten wir das Thema Wolf und die Ernährung und die Veränderung durch das Amylase 2B-Gen, dass wir eine höhere Kopienanzahl bei den Haushunden haben und dadurch die eine bessere Verarbeitung von Kohlenstoffen haben, nicht von Kohlenstoffen, sondern Kohlenhydraten. Dass wir einfach dazu tendieren zu sagen, okay, der Hund kann Fleisch reduziert leben und kann da sogar sehr gut mit leben. Und wir haben Reaktionen auf diesen Podcast bekommen und da wollen wir gerne drauf eingehen. Willst du das mal tun?
Ja, gerne, klar. Also ich freue mich in LinkedIn, wir haben Follower.
Ja.
und einer, ein besonders aktiver seit vielen Jahren in der Branche, hat sich ganz klar, ich will nicht sagen geoutet, aber positioniert. Und er hat geschrieben, dass er auf keinen Fall Hunde oder auch Katzen vegan ernähren würde, außer es gibt medizinische Gründe. Artgerechtes Füttern ist für ihn eben Fleisch, fleischhaltige Nahrung, was auch absolut verständlich ist und wir werden bestimmt nicht dagegen argumentieren. Interessant ist dann, was er danach schreibt, dass es ja auch nachhaltig ist, wenn wir die Schlachtnebenprodukte verwenden, die beim Schlachten von Millionen von Tieren, die eben sterben, auch anfallen. Und ja, das ist richtig, das ist nachhaltig. Das werden wir auch überhaupt nicht in Zweifel ziehen, weder Joe noch ich. Ja. Was natürlich schon problematisch ist, dass die Menge und die Auslobung, also dass wir immer mehr in den Bereich der Lebensmittelqualität gehen, der was dann de facto aussagt, dass Tiere, Teile des Tieres, die eigentlich für den Menschen quasi vorgesehen sind, eben dem Hund gefüttert werden. Und da hört bei mir, Joe, ganz klare Position, das Verständnis auf. Das hat alles andere, das hat nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern mit einem falschen Verständnis von dem, was für das Tier richtig ist. Und ich glaube, da bis dahin stimmen wir dem Herrn, dem Follower vollkommen zu. Der letzte Punkt, da sehe ich ein gewisses Problem, vor allem in der Auslobung von den Produkten bei Mitbewerbern.
Ja, definitiv. Also nochmal, es geht ja darum, dass Hunde tatsächlich auch alternative Proteine verwenden können. Natürlich hat Fleisch die höchste Bioverfügbarkeit. Das ist einfach so. Ja, auch wenn wir dieselben Aminosäurenstrukturen auch in Pflanzen haben und das sind die gleichen chemischen Zusammensetzungen, ist trotzdem die Bioverfügbarkeit eine andere. So, das heißt, das Fleisch ist nun mal dem tierischen, dem, was der Hund benötigt, am allernächsten. Das ist wirklich so. Und er kann es am besten verarbeiten.
Ja.
Nur es ist ein viel zu viel. Und darum geht's ja. Ja, ja. Wenn man sich das anguckt, dass wir über 60% der Gesamtfleischproduktion in den Bereich Haustiere geht, das ist gewaltig.
Also ist Wahnsinn. Ich meine, wir haben den Fall seit 2 Jahren jetzt, glaube ich, dass die afrikanische Schweinepest, der Ausbruch bei uns, der immer noch vorhanden ist, ganz präsent ist. Bei uns in Darmstadt in der Nähe ist jetzt ein totes Wildschwein gefunden worden. Wir sind quasi so eine Art von Beobachtungsgebiet geworden mit irrsinnslangen Wildschweinzäunen und so. Was hat das mit uns zu tun? Ganz viel, denn wir dürfen seitdem keine Nebenstromprodukte mehr nach China zum Beispiel verkaufen. Und auch in andere Länder sind wir gesperrt worden. Und das bedeutet, dass viel mehr Nebenstromprodukte auch auf den deutschen Markt strömen, die vorher woanders gegessen worden sind. Also das wird sich bestimmt auch wieder ändern, aber grundsätzlich mal haben wir schon Nebenstromprodukte und da ist immer die Frage, in einer weiteren Folge werden wir das mal näher auseinandernehmen, was eigentlich genau wie benannt wird und wo eigentlich ein Nebenstromprodukt endet und ein Abfall beginnt. Sehr spannendes Thema. Vielleicht sollte man das mal vormerken.
Definitiv, auf jeden Fall. Da bin ich sehr daran interessiert. Genauso auch jetzt die Abgrenzung von unserem heutigen Thema. Ja. Wir haben ja nun mal klar die ganzen Grundnährstoffe, die ein Hund benötigt, aber dann alles Nährstoffe oder doch nur Rohstoffe? So, und da ist eine Frage, die ich an dich habe, Klaus. Nährstoffe, ja, der Hund braucht ja ganz bestimmte Nährstoffe, und damit er dementsprechend ja überhaupt leben kann. Er braucht die Proteine, er braucht die Fette, die Kohlenhydrate, Mineralstoffe und Vitamine. Viele sind essentiell und andere müssen zugefüttert werden. Wenn ich jetzt sehe, okay, natürlich, ich kann sagen, ich füge dem FEDIAF entsprechend oder ACFO entsprechend oder NSC 2006 entsprechend die Nährstoffe zu. Aber sie kommen ja aus Rohstoffen. Aber welche Rohstoffe sind es jetzt? Ich kann ja auf der einen Seite, zum Beispiel, wenn ich Vitamin B12 supplementieren möchte, ich mache es nicht aus Fleisch, kann ich es pflanzlich nehmen. Aber woraus nehme ich es dann? Ist der Rohstoff tatsächlich eine Pflanze oder ist der Rohstoff eine chemische Verbindung, die synthetisch hergestellt wird?
Ich glaube, das ist eine super Frage und muss man aufdröseln. Also wenn ich jetzt Proteine anschaue, natürlich lassen sich Aminosäuren chemisch synthetisch herstellen. Lysin, Methionin, auch andere Tryptophan, Threonin, Schwefelhaltige sind eindeutig chemisch synthetisch herzustellen. Auch im großen Maßstab. Und ehrlicherweise ist es dem Körper zuerst mal egal, weil die chemische Zusammensetzung von diesem Lysin ist genau dasselbe und wichtig ist, dass es einfach in der ausreichenden Menge da ist und natürlich auch aufnehmbar. Ja? Mhm. Menge und Absorption muss da sein. Von dem her, die Nährstoffe, die Makronährstoffe, Proteine, Fette sind Fettsäuren, runtergebrochen, unterschiedliche Fettsäurenlängen. Die essentiellen Fettsäuren brauchen wir, die müssen wir zu uns nehmen, direkt. Die anderen können wir selber herstellen, synthetisieren. Kohlenhydrate sind eine sehr wichtige Energiequelle. Unterschiedlichste Kohlenhydrate, da ist immer die Frage der Kettenlänge und der Aufspaltbarkeit und dem Vorhandensein von den richtigen Enzymen am richtigen Ort. Von dem her, diese Makronährstoffe, da bin ich, ich sag mal, nicht entspannt, aber woher jetzt eine Stärke kommt, ist zuerst mal dem Körper egal, solange es eine Stärke ist. Also Erbsenstärke wird eingesetzt, genauso wie eine Tapioca-Stärke, um mal was Exotischeres zu nennen. Und bei Fetten sind die Fettsäuren von einem Rapsöl zuerst mal identisch oder ähnlich zu einem Sonnenblumenöl. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Fettsäurenmuster, aber eine Fettsäure ist zuerst mal dieselbe. Also von dem her, da sehe ich wenig wirklichen Handlungsbedarf. Ich glaube, dass das, worüber wir hauptsächlich reden, sind Vitamine und sekundäre und tertiäre Inhaltsstoffe. Also das, was die Rohstoffe mitbringen. Ist das auch in deine Sicht darauf?
Ja, absolut. Bis jetzt habe ich noch nichts einzuwenden. Du darfst weiterreden.
Und bevor wir zu den Vitaminen kommen, vielleicht noch im Satz zu den Mineralstoffen, Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium. Wir wollen ja unsere Zuhörer nicht langweilen, aber auch da wiederum ist es so, dass die chemische Verbindung, also im Elementesystem quasi, Periodensystem, ist das egal, woher diese kommen, solange sie aufnehmbar sind. Absorptionsvorgabe ist natürlich da. Es muss eine Verbindung sein, die der Körper erkennt und auch verarbeiten kann. Und da gibt es eindeutige Unterschiede im Aufschlussgrad. Zum Beispiel organische oder anorganische Spurenelemente. Und da sind die organischen Spurenelemente aus verschiedenen Gründen auch sehr viel umweltfreundlicher, weil sie auch die Menge, die Input durch das Tier aufgenommen werden muss, deutlich reduzieren, weil die Absorptionsrate deutlich höher ist. Und darauf kann man Wert legen, ist vor allem im Nutztierbereich sehr weit verbreitet und reduziert die Mineralstoffausträge auf die Felder zum Beispiel durch Gülle. Und beim Hund würde es natürlich auch den Mineralstoffaustrag durch den Kot reduzieren.
Was wir jetzt aber haben ist, du sagtest ja gerade, wie der Hund es aufnehmen kann. Wir haben aber leider viele Hunde, die leider ein kaputtes Immunsystem haben. Und dieses Immunsystem ist dann in der Lage, manchmal überhaupt nicht diese Nährstoffe richtig zu erkennen und baut dagegen Allergene auf. Das ist ein Fakt, den haben wir. Das ist jetzt nicht irgendwie, doch es gibt auch wissenschaftliche Abhandlungen darüber. Aber das ist etwas, wo ich halt sage, okay, ist ja auch eine Frage, die immer wieder von natürlich auch Patientenbesitzern kommen, die sagen so, ja, ich denke mal, da ist mittlerweile so viel Chemie drin. Ja, alleine ich nehme ein extrudiertes Futter, das kommt da richtig heiß hinten raus, wird durch die Matrizen gesteckt, ist doch eigentlich schon, ja, man nennt es aufgeschlossen, so heißt es im Fachbegriff, aber es ist ja eigentlich zerkocht. Die Nährstoffe, die da drin sind, die können ja gar nicht mehr da sein. Und dann wird da hinterher draufgespritzt. Da kommt da irgendwie chemische Fette drauf, ja, und dann kommen da noch Vitamine drauf. Das ist ja alles synthetisch. Mein Hund hat da echt ein Problem mit. Und also sagen die dann, ja, das ist eine generelle Standardaussage. Und auch etwas, was dann, ja, man sehen kann, weil es dem Hund wirklich nicht gut geht. Der bildet Allergien, der bildet Krankheiten aus. Das sind ja nun mal Fakten, die sind da. Die kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. So, das heißt aber, ich denke mal auch zum Beispiel hydrolysiertes Eiweiß. Ja, natürlich wird es genommen, dass man Allergien nach Möglichkeit, dass das Immunsystem das nicht mehr erkennen kann und deswegen kein Allergen dagegen bildet. Aber die Hunde, die ich in meiner Beratung hatte, die hydrolysiertes Eiweiß bekommen haben in ihrer Ernährung, die sahen wirklich grottenschlecht aus. Das Fell war nicht in Ordnung, die Haut war nicht in Ordnung. Der Hund hatte Probleme. Hat man das hinterher umgestellt auf eine vernünftige Ernährung, ich nenne sie wirklich vernünftig, sogar vielleicht auf eine Urprodukt, dass wir sagen, wieder fleischhaltig barfen. Es muss ja nicht 80-20 sein, ja, 80 Fleisch und 20 Kohlenhydrate, sondern ich kann ja auf 60-40 nehmen oder 50-50. Gesundeten die Hunde. Also muss ja etwas da dran sein, dass in den, ich sag mal, im Labor entstandenen Futtermitteln trotzdem eine Problematik vorherrscht, dass die Hundeorgane das nicht aufnehmen können.
Also wir driften ein bisschen ab, aber das ist ein kleiner Sidekick. Also interessant ist ja eines, gell? Ich bin in dem Extrusionsbereich seit Jahrzehnten drin. Und es gibt genau zwei Bereiche, in denen der Extrusion Technikanbieter massiv gewonnen hat die letzten Jahrzehnte. Das ist der Kunststoffextrusion und das sind Petfood-Extrusionsstellen. Und im menschlichen Bereich werden auch natürlich, klar, zum Beispiel zu Aufschluss von Stärke für Babynahrung oder Instant-Qualitäten wird zum Teil auch extrudiert, aber bei weitem nicht so viel wie im Petfood. Und das ist eine der Dinge, die ich nicht verstehe, warum im Petfood-Bereich es so unglaublich erfolgreich geworden ist. Im Menschenbereich aber ist auch die Chips, der Chipsersatz, den kennst du vielleicht, der ist manchmal so, da gibt es so Niedrigfett-Chips, die sind extrudiert. Die sind bei weitem nicht so erfolgreich wie die normalen Chips. Und was hat das miteinander zu tun? Ich glaube, dass die Hunde einfach nicht reden können.
Reden können die auch nicht. Jedenfalls nicht so. Es gibt eine Redeart bei Hunden, ja, die können bellen, das ist das eine, ja, und sie haben halt die Möglichkeit, über Calming Signals mit uns zu reden. Das sind halt Beschwichtigungssignale. Genau. Ansonsten wird es schwierig.
Das ist vollkommen recht. Und was will ich damit sagen? Nicht, weil die Hunde jetzt direkt Nein sagen würden, aber ich weiß nicht genau, also mit meinen Kindern, ich habe ja einen Haufen Kinder, wird sehr viel über Frühstückszerealien diskutiert und geredet. Und da ist es halt wirklich so, dass es schwierig ist, wenn man ihnen den ganzen Tag nur extrudierte Produkte geben würde. Würden sie nicht annehmen. Jetzt aber zurück zu den Nährstoffen und zu Allergien. Wir dürfen da Sachen nicht verwursteln miteinander. Mhm. Also verwursteln bedeutet verwechseln, die eine Korrelation mit einer Kausalität zum Beispiel. Also nur weil sehr viel Trockenfutter verwandt wird, heißt es noch nicht, und dann daraufhin auch Allergien auftreten, heißt es nicht, dass automatisch die Trockenfutter per se schuld an den Allergien sind. Also Allergien sind multifaktoriell und sind sehr schwer also abgesehen davon, dass man zuerst mal eine Allergie überhaupt wirklich zweifelsfrei diagnostizieren sollte. Wenn man
ist
das
atopisch oder ist es eine Futtermittelallergie?
Genau, woher kommt die Allergie überhaupt? Und dann ist es so, dass es ganz sicher Dinge gibt, die, und jetzt hört eben ein Stück weit die Schule, ich wollte gerade sagen Schulmedizin, aber die naturwissenschaftliche, ich sag mal, Begutachtung der Nährstoffqualität hört dann auf, wenn wir, ich sag mal, in den sekundären, tertiären Bereich reingehen, also alle die Begleitstoffe, die natürlicherweise all das ausmachen, weswegen du, ich gerne zum Beispiel Wildkräuter essen oder einen Salat mit frischen, wie zum Beispiel Tomatensorten, die es gibt alte, die nicht hybrid sind, ja, die schmecken ganz anders. Mhm. Und die haben eine andere Textur, andere, Farbe. Und am Ende des Tages ist die Nährstoffdichte, wir haben es gerade vorhin davon gehabt, oder auch die Qualität, vermutlich, warum geht es wieder zurück zum Ancient Grain, ja, zu Emmer und Einkorn, warum gehen wir zurück zu Hirse und Quinoa, ja, alles Gründe, die ein Stück weit wieder so zurück zu den Wurzeln vielleicht bei uns Menschen als positiv gesehen werden und dann automatisch beim Hund adaptiert werden. Ist das vielleicht so eine kleine Antwort, ohne jetzt gleich begründen zu können, weshalb zum Beispiel per se hydrolysiertes Protein immer schlecht wäre, was ich nicht glaube. Gell? Also es wird einfach
ich
sehr
nicht
große...
Ich habe gedacht, dass es immer schlecht ist, aber ich habe festgestellt, dass viele Hunde, von 10 vorgestellten Hunden 3, das ist dann schon für mich viel, 4 maximal, haben das Problem gehabt, dass sie mit hydrolysiertem Futter nicht klarkamen.
So, das ist echt viel.
Das ist etwas, wo ich dann sage, hey, wo kommt das denn her? Was ist das? Ja, das ist ja nur eins. Das können wir mal in einer Sendung komplett auseinandernehmen. Wieso, weshalb, warum? Und es muss nicht unbedingt das Futter sein. Das sage ich ja gar nicht. Es muss nicht. Ich habe nur festgestellt, dass, wenn man es umgestellt hat, der Hund gesund wurde. So, das ist mit Sicherheit jetzt auch, alle Tiere sind individuell. Jedes hat ein ganz individuelles Krankheitsmuster. Und reagiert darauf. Das Immunsystem ist unterschiedlich, der Stoffwechsel ist anders. Ich kann es nicht über einen Kamm scheren und ich muss jedes Mal gucken bei einem Hund, was ist denn da los tatsächlich? Ja, ich muss mir den Output analysieren, muss gucken, stimmen die Fettsäuren, stimmen die Gallesäuren, was ist da drin, sind die IgA, IgE-Anteile dort, ist das Zonulin richtig und so weiter und so fort. Viele, viele Dinge, die ich mir angucken muss. Genauso auch im Blut. So, und dann stelle ich meinetwegen fest, okay, der hat eine Anämie. Ja, der hat eine, zum Beispiel auch halt eine atopische Dermatitis. Da muss man gucken, wo kommt sie dann tatsächlich her und wie wird's behandelt. Aber dann gehe ich weg von dem Futter, was eventuell vom Tierarzt verschrieben worden ist und was es schlimmer machte, nimm das komplett weg, nicht von heute auf morgen, sondern schleiche es aus und füttere mit einer sehr neutralen Quelle. Neutral ist in dem Moment sehr, sag mal, kein industriegefertigtes Futter.
Ich glaube, also,
das ist nachvollziehbar.
Ich will mal einen kleinen Schwenk machen.
Warte mal einen ganz kleinen Moment dahin und dann, ich gehe sogar noch weiter und sage, koch doch bitte für deinen Hund.
Hm.
So, dann bin ich ja bei dem, was eigentlich ursprünglich, was du vorhin sagtest, wir kommen back to the roots. Ja, dann ich sehe, dann steht Mama wirklich am Herd und kocht für den Hund, so dass das alles aufgeschlossen ist, dass da gute Vitamine drin sind, dass die Fettsäuren ordentlich sind, vernünftige Öle. Ja, und dann wird geguckt, okay, wo hole ich mir denn Fleisch her? Wo hole ich mir meinen Fisch her, was da reinkommt? Oder gehe ich auf ein Milchprodukt? Und dann sieht man aber, wie der Hund langsam wieder gesund wird. Und dann wird gefragt, auf welches Futter sollen wir denn danach umstellen? Ja, das ist immer so eine Frage. Das muss man wirklich ausprobieren.
So. Also hundertprozentig richtig. Also wir leben in einer Welt, in der die Gegensätze, die Ambiguität allgegenwärtig ist. Auf der einen Seite will der Mensch immer bequemer werden und immer weniger tun müssen für gewisse Dinge. Auf der anderen Seite will er immer natürlicher und immer ursprünglicher sich und andere ernähren. Und das ist ein Stück weit ein Widerspruch. Ich habe gestern eine sehr interessante Reportage dazu gehört, ging eine ganze Stunde nur darum, wie eben Großküchen konveniente Vorprodukte sich organisieren und dass die im Gegensatz zu dem, was jahrzehntelang verkauft worden ist, immer höher in den Ansprüchen sind, keine Zusatzstoffe, so viel wie möglich natürlich, keine Konservierungsstoffe und, ja. Und dasselbe erleben wir jetzt bei Hunden. Also bin ich ganz sicher, dass das der Anfang einer Welle ist. Auf der einen Seite dieser Drang und der ganz klare Nachfrage nach more convenience, also so wenig Aufwand wie möglich, lieber bezahle ich's. Und auf der anderen Seite aber so natürlich wie möglich. Deswegen glaube ich, dass, und jetzt komme ich zurück zu dem Kroketten. Die Kroketten haben ganz viele Probleme gelöst, die vorher da waren, als nur in Anführungsstrichen gemischte Abfälle dem Hund gegeben worden sind. Also der Hund war so die logische Nachfolge von dem Schwein, was ganz früher unter der Treppe gehaust hat. Davor hat man es dem Schwein gegeben und das, was übrig geblieben hat, hat den Hund gekriegt und jetzt kriegt halt alles der Hund. Damals. Und da war die Krokette dann ein echter Sprung in den Next Level. Jetzt sind wir an einem Stand, wo wir sagen, wir haben Probleme, die offensichtlich massenhaft auftreten, weil sonst gäbe es nicht so viele kranke Hunde. Und die müssen wir lösen, vielleicht wieder mit einem anderen Ernährungsansatz und über den müssen wir diskutieren.
Gut, aber du hast jetzt zum Beispiel einen Ernährungsansatz, dass du zurückgehst zu Omas Kochtopf. Das Garverfahren. Ja. Schon das Garverfahren, ja? Hatten wir ja schon mal. Bist du jetzt Oma oder bist du jetzt Opa? Nein. Aber das ist ja genau der Punkt. Das heißt, schonende Verfahren. Ich sehe es ja, dass die Leute daran ein Interesse haben. Natürlich fehlt oftmals die Zeit und es muss schnell gehen. Oder aber es sind Diensthunde, die viel reisen müssen und da kann ich unterwegs nicht so selber kochen. Aber du hast ja das in dem Moment da, ohne dass wir jetzt das anprangern wollen, was du jetzt dort tust, aber dass das Garverfahren und das dementsprechend Abpacken eines solchen gesunden Futters in entsprechende Pouches, ja, dass ich mitnehmen kann und dann auch weiß, guten Gewissens, ich habe dort ein wirklich hoch tolles Produkt, was ich verfüttern kann, wo die Nährstoffe dann dementsprechend auch wirklich drin sind, die ich mir vorstelle. Weil du ja natürliche Produkte verwendest.
Also, ja,
oder setzt du irgendwo auf Chemie bewusst?
Nein, also wir müssen übrigens aufpassen mit dem Wort Chemie. Manches Mal hilft uns auch etwas gesund zu bleiben, was in Anführungsstrichen böse chemisch synthetisiert wird. Also ich rede jetzt nicht nur von Medikamenten.
Gerade extra ketzerisch und ein bisschen proaktiv. Ne, provokativ.
Ja. Also vielleicht ein bisschen allgemeiner gehalten. Also ich wundere mich immer, wie man eigentlich annehmen könnte, dass in einer trockenen, braunen Krokette, die sterbenslangweilig aussieht, dass da irgendein frischer Nimbus von Gemüse oder auch anderen, ich sag mal, Gewürzen oder wertgebenden Inhaltsstoffen, dass da irgendwas noch drin sein könnte. Das wundert mich immer wieder, ja. Mhm. Ich gebe ein Beispiel. Glucosaminoglucane sind in unseren Hörern bestimmt sehr gut bekannt, wurden viele Jahre über die neuseeländische Grünlippmuschel importiert, wird auch heute noch gemacht. Inzwischen gibt es auch Glucosamine und Chondroitinsulfat als chemisch-synthetische Stoffe, oder sie werden extrahiert aus natürlichen Rohstoffen, übrigens katastrophal, zum Teil auch aus Haifisch und so weiter. Ja. Mhm. Aber was ich sagen will ist, was den meisten Leuten nicht bekannt ist, das natürliche Produkt ist ein tierisches Eiweiß und muss über 90 Grad erhitzt werden und dabei denaturiert das Protein und ist damit wertlos. Also die Struktur der Glucosaminoglykane wird zerstört. Also das heißt, die Gabe dieser Produkte ist vollkommen sinnlos in Trockenfutter. Hm. Und das wissen die wenigsten Leute. Beziehungsweise, weil es auch nicht draufsteht, würde ich immer den Hersteller fragen, zu welchem Zeitpunkt des Produktionsverfahrens wird es eigentlich aufgebracht? Und davon gibt es diverse Beispiele. Ganze Kräuter sind zum Beispiel betroffen davon, wo ich vollkommen den Sinn und den Zweck von den Gaben in Zweifel ziehe. Hm.
Aber das ist ja genau das Ding, ne? Jetzt sind wir ja bei dem, was wir als Ursprungsfrage haben. Nährstoffe oder Rohstoffe, ja? Und genau. Diese ganzen Dinge, was ist tatsächlich denn wirklich drin? Ist das noch ein Nährstoff, den der Hund verarbeiten kann? Ich denke einfach auch mal daran, so Dinge wie die Yucca Schildigera, ja, das ist ja irgendwo etwas, wozu wird die überhaupt eingesetzt, ja? Warum muss sie mit in das Futter rein? Weil es im normalen, natürlichen Futter ja eigentlich gar nicht drin wäre. Das heißt, wir haben funktionales Food eigentlich schon, ja, in diesen Bereichen. Das sind ja berechtigte Fragen. Ja, oder aber, wenn ich mir angucke, Fettsäuren, ja, Omega-3-Fettsäuren, wie werden sie denn zusätzlich supplementiert, wenn sie nicht, sagen wir mal, aus einem Produkt kommen? Oder die Streitfrage, soll ich es aus einem Fisch nehmen? Oder soll ich es pflanzlich nehmen? Zum Beispiel ein Leinsamenöl. Ja, da habe ich eine Allergie zum Beispiel, die aus Fisch kommt, sollte ich nach Möglichkeit nicht mit Omega-3-Fischöl arbeiten. Arbeite ich aber, ne, da kann ich dann alternativ Leinsamenöl ansetzen und verwenden. Das sind ja alles solche Sachen, wo ich echt gucken muss, Nährstoff oder Rohstoff, wo kommt es eigentlich wirklich her? Muss ich ja bei mir in der Diätetik auch berücksichtigen, wenn ich ein krankes Tier behandle. Was setze ich ein? Ist der Nährstoff wirklich noch so vorhanden, ja oder nein? Und woher nehme ich ihn?
Also vollkommen richtig. Jeder weiß, der selber kocht, dass gewisse Fette und Öle nicht zum Braten geeignet sind, also für sehr hohe Temperaturen. Manche sehr wohl, oder auch diverse andere Rohstoffe. Also die in der Küche in Anführungsstrichen schon vorsichtig behandelt werden, ja. Mhm. Und im Trockenfutter wird da mehr oder minder, ich sag nicht kritiklos, aber oft unbedacht, ja. Oder auch vielleicht sogar aus Marketinggründen werden Rohstoffe hinzugefügt, die dann aber später oder deren wirkliche Wirkung beim Tier sehr zweifelhaft ist. Zum Beispiel ist es so, dass, weil du gerade chemisch vorhin angesprochen hast, also viele natürliche Wirkstoffe aus Kräutern zum Beispiel können wirklich gefährliche Folgen haben, wenn sie denn in den wirksamen Dosen gegeben werden. Mhm. Und das Problem ist, dass die meisten aber so in homöopathischen Dosen gegeben werden, dass sie gar keine Wirkung haben. Also das heißt, um eben die Wirkung von vermeintlichen Claims, so nenne ich jetzt mal einzelne Zutaten, die besonders ausgelobt werden, um die Wirkung jedes einzelnen Claims abschätzen zu können, müsste man eigentlich zum Beispiel auch die Extraktionsverfahren, ist es mit Alkohol, ist es mit Wasser oder ist es einfach nur ausgepresst oder so, ja? Also wie ist es denn hergestellt worden, mit berücksichtigen, und man müsste natürlich auch mit dem Produktmanager reden, wie denn der Herstellungsprozess eigentlich abläuft, mit welchen Temperaturkurven, welche Zeitkurven dahinter und am Ende auch, wie hoch der Schaden ist, der durch die Sauerstoffwirkung nach 24 Monaten Haltbarkeit noch auftritt. Weil Sauerstoff ist ja in der Regel im Beutel. Also du merkst schon, jetzt habe ich in 2 Minuten 5 Themenbereiche angerissen, die alle hochkomplex sind. Und unsere Hörer, deswegen hören sie unseren Podcast, interessiert genau diese Zusammenhänge. Und ich glaube, dass es gut wäre, das aufzudröseln und wieder etwas back to the roots zu gehen.
Absolut, bin ich total bei dir. Und vor allen Dingen ist das auch genau das Spannende. Und das soll ja auch, so wie du gerade sagtest, das Ziel sein, hier darüber so aufzuklären. Und das sind die Fragen tatsächlich, die Leute haben und damit um die Ecke kommen. Genauso auch wieder ein Rohstoff, ja, Hefe. Inaktive Hefe. Es muss natürlich inaktive Hefe sein, weil ich will ja in einem Futter nichts fermentieren. Ich will ja nichts gären lassen. Also ist inaktive Hefe in einem Hundefutter. Aber habe ich einen Hund, der eine Erkrankung hat aufgrund eines Hefepilzes, dann kann ich dem kein Produkt geben, wo Hefe drin ist. Das wissen die meisten aber nicht und es steht auch manchmal nur ganz klein irgendwo drin. Habe ich jetzt noch den Fall gehabt, ja, und mehrfach hintereinander, sogar in den letzten 3 Monaten, dass immer wieder ich geguckt habe in auf den Futtersack drauf, Rohstoff, was ist tatsächlich drin, und dann stand irgendwo inaktive Hefe. Ja, und als Vitamin B12 Supplementierung. Oder generell Vitamin B, ja. Aber das hat eigentlich nichts dran zu suchen dann in dem Fall.
Also ein Thema, was ich auch ansprechen will, sind Probiotika. Ein extrem interessanter Bereich. Ich habe mich jahrelang als Produktmanager intensiv damit beschäftigt. Ich erspare jetzt den Hörern lange lateinische Begrifflichkeiten. Aber es gibt zwei grobe Gruppen, in die man es einteilen kann. Das sind die vitalen Keime und das sind die sporenbildenden Bakterien. Und die vitalen Keime, das sind die, die auch in der Regel zugelassen, also gibt es wesentlich mehr zugelassene Stämme. Und wie lebendig die auf das Trockenfutter kommen und ob die dann die 24 Monate aushalten, diese Beweisführung obliegt dem Hersteller und Inverkehrbringer. Und das bezweifle ich massiv aufgrund der hohen Mortalität dieser vitalen Keime. Im Vergleich zu zum Beispiel den Sporenbildnern, die wesentlich hartnäckiger sind, aber auch ein bisschen anders wirken und andere Wirkung auf das Mikrobiom haben. Und ich weiß, dass der normale Kunde das jetzt weder verstehen will, noch sich wirklich stundenlang da reindenken könnte. Es ist einfach echt komplex, aber ich erwarte von den Produktmanagerinnen und von den Markeninhabern, dass sie sich darüber Gedanken machen, ob es nur Marketing ist oder wirklich einen Mehrwert hat, der auch nachher bezahlt wird.
Definitiv. Wir haben so viele Themen, die wir heute schon alleine angesprochen haben, zu unserem Thema, welche Nährstoffe, sind es Nährstoffe oder sind es Rohstoffe, ja, was der Hund benötigt, ganz einfach, damit er wirklich sein Überleben sichern kann, seine biologische Fitness erhalten kann. Er ist ja nun mal abhängig von uns. Das ist ja eigentlich das Schlimme da drin. Ne? Er ist ja total abhängig von uns. Wenn wir ihn einsperren, kann er seinem eigentlichen Bedürfnis, was er so von seinem angeborenen Verhalten her gerne umsetzen möchte, kann er es nicht tun. Er kann genauso wenig auch die ganzen Kräuter, die praktisch der Urhund aufgenommen hat, die kann er gar nicht mehr so aussortieren, weil es ihm irgendwo durch die Domestikation ja so, ich sag mal, abgelernt worden ist. Ja. Und das, genauso ist es auch mit dem Futter. Er kann sich ja nicht dagegen wehren, außer zu sagen so, ach nee, ich mäkel. Ja. Aber das Ding ist ja wirklich von unserer Seite aus, wir, und ich glaube, das tun wir hier auch gerade und das werden wir auch weiterhin tun, wollen einfach nur aufklären, wirklich, welche Nährstoffe, welche Rohstoffe können wir einsetzen, welche chemischen Verbindungen sollten wir sein lassen, wo sollten wir zu einem Naturprodukt wieder zurückkommen, was bezahlbar bleibt. Ja, die Leute haben immer weniger Geld zur Verfügung, aber für ihre Tiere geben sie mehr Geld aus als für sich selber, oft genug erlebt. Alleine das, was wir heute besprochen haben, Klaus, ich danke dir für deine Ausführungen. Die waren sehr, sehr, sehr gut. Und für mich auch viele Sachen dabei, wo ich jetzt erstmal so ein bisschen drüber nachdenken muss. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung, wo wir das weiter aufbröseln werden und weiter auf die Thematik eingehen werden.
Ich ebenfalls. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und den Hörern eine gute Woche. Bis zum nächsten Freitag.
Bis dahin. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.